Herzlich willkommen im Manke Kompetenzzentrum zu einer neuen Podcast-Folge Ich bin da mal erfolgreich. Auch heute werden wir mit einem besonderen Gast über das Thema Erfolg sprechen. Wir werden diskutieren, wir werden durchdenken und wir werden genau nachfragen, was die Definition von Erfolg ausmacht. Hallo, ihr Lieben. Hier ist gerade was Unfassbares passiert und ich fange heute anders an, als ich sonst anfange. Mein Gast hat gerade was ganz Komisches erzählt. Also könnt ihr euch vorstellen, jeden Tag, wirklich jeden Tag, 10.000 Schritte zu gehen? Dann sagt Daniel so.
2050 Tage mache ich das schon, am Stück.
Jetzt mal ehrlich, was stimmt nicht mit dir? Jeden Tag, also seit fast 7 Jahren, gehst du 10.000 Schritte jeden Tag.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ich bin tief bewegt, also ich bin sehr beeindruckt. Ich fand dich vorher schon mega, aber jetzt bin ich gespannt, warum tust du das?
Also alles fing an und deshalb kommt jetzt gleich mal der Downer zu Beginn des Podcasts. Alles fing an mit einer Depressionserfahrung. Ich bin durch zwei große Depressionsepisoden in meinem Leben durch. Und am Ende der letzten bin ich über Lesen der eingängigen Literatur dazu gekommen, dass Bewegung hilft, mentale Stabilität zu erreichen. Und dann habe ich angefangen und zu gucken, wie viele Schritte machst du denn so am Tag?
Ja.
Naja, und wie es bei Bürojobs so üblich ist, man macht so, naja, 1500 Schritte vielleicht am Tag. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das können wir so nicht machen. Und habe angefangen, meine Bewegungsdosis zu steigern. Von Tag zu Tag ein kleines bisschen mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich brauche jetzt ein Ziel. Also habe ich mir das Ziel gesetzt, 500 Tage am Stück 10.000 Schritte zu laufen. Das erschien mir ein greifbares Ziel, ein machbares Ziel zu sein und eins, was mir hilft, mental stabil zu werden. Das habe ich gemacht und am Ende dieser 500 Tage habe ich mich dann gefragt, ja und jetzt, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich laufe einfach weiter. Wow. Jetzt haben wir Tag 2050.
Wahnsinn, wir klatschen. Martin und ich drehen völlig durch hier, weil ich habe da großen Respekt vor. Also ich weiß gar nicht, wie oft in meinem Leben ich mir schon vorgenommen habe, diese 10.000 Schritte zu knacken. Im Urlaub, wenn wir wandern gehen, klappt das schon ganz gut. Oder Shopping in Düsseldorf. Aber wirklich über diesen langen Zeitraum, das muss schon starker Wille sein. Ne?
Das war starker Wille, aber man erhält auch so einen gewissen Suchtfaktor, denn man weiß, man hat jetzt eine Serie, die will man auch nicht aufgeben, also es spornt einen selbst auch sehr stark an. Das war partiell auch wirklich gar nicht so einfach zu erreichen, also wenn es draußen schüttet aus Eimern, im Winter bei -2 Grad sich nochmal rauszuquälen, dies, das zu machen. Ich hatte eine Corona-Erkrankung in der Zeit, da bin ich in der Wohnung auf- und abgelaufen, bis ich diese sind etwa 7,5 Kilometer zusammen hatte. Müssen auch die Leute gedacht haben, der muss, hat nicht mehr
der läuft
alle Ringe unter den Augen.
Genau. Ohne Laufband, du bist einfach durch die Wohnung.
Genau, also für mich war von Anfang an klar, wie ich auf die Schritte komme, ist völlig egal. Wenn ich das Treppenhaus auf- und abgehe, zählt das genauso, als wenn ich ganz bewusst sage, ich gehe jetzt in die Natur, ich gehe in den Stadtpark, ich laufe durch meine Hood, sage ich mal, in Frankfurt, aus der ich komme. Das war mir völlig egal.
So, und jetzt wisst ihr schon, also die Stimme habt ihr gehört, einen Teil seiner Geschichte habt ihr gehört. Und jetzt machen wir den offiziellen Part doch noch. Ganz, ganz herzlich willkommen und danke, dass du mir diesen großen Wunsch erfüllst. Endlich einen professionellen Moderator, ja, was soll ich sagen, Coach, auch für mich Mentor, hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen, denn du bist der wundervolle Daniel Schmidt, der uns alle im IST-Mentoring-Programm so wundervoll begleitet und vielleicht kennt ihr ihn aus Funk und Fernsehen, aus Social Media, bin ich mir ganz sicher. Wenn nicht, dann vernetzen, wir schreiben alles unten drunter. Und du bist von Frankfurt heute Morgen hier hingekommen und wie viele Schritte hast du jetzt schon?
Ich habe genau 5.798.
Ja, also das
ich muss noch.
Heißt, du fährst mit dem Auto und planst ein Pausen, wo du läufst.
Dass ich ein Auto habe, ist heute tatsächlich die Ausnahme, weil ich ganz viele Termine in NRW habe. Ich habe einen Mietwagen, ich besitze überhaupt gar kein Auto.
Okay.
Ich wohne direkt unmittelbar in Frankfurt, da kann man super viel zu Fuß machen. Frankfurt ist zwar eine große Stadt, aber flächenmäßig relativ klein. Ich mache ganz, ganz viel zu Fuß und mit der Bahn.
Wow. Ja, das war's, Leute. Mach 10.000 Schritte und es war total schön, dass du da warst. Wirklich. So. Erzähl mal, was machst du, wenn du nicht 10.000 Schritte machst oder dabei bist, die zu erreichen oder bei uns im Podcast bist? Wo finden wir dich? Was machst du so am Tag?
Also ich glaube, das ist immer das größte Problem, Menschen zu erklären, was ich eigentlich alles so mache. Mhm. Ich sage immer, ich bin so wie ein Beutel Lego, den reißt man auf und da sind ganz viele bunte Steine und irgendwie passt auf den ersten Blick so gar nichts zusammen. Mhm. Und trotzdem versuche ich, diese einzelnen Steinchen irgendwie zu Strängen zusammenzubinden. Also ein Teil hast du ja schon erklärt, also ich bin an der IST Hochschule für Management Lehrbeauftragter und koordiniere das Mentoring-Programm. Mit Thomas Merz war ja schon Gast auch hier, dankenswerterweise. Und auf der anderen Seite arbeite ich selbstständig in der Sportkommunikation. Das heißt, ich betreue Sportvereine und Sportverbände in Kommunikationsfragen, aber mit so einem kleinen Schwerpunkt auf die Breitensportkommunikation, also zum Beispiel Bewegungsprojekte oder Ähnliches.
Mhm. Okay, also jetzt, wenn Martin und ich ein Verein wären, und wir würden Kinder in irgendwas trainieren und würden sagen, wir wollen mehr Mitglieder, könnten wir dich dann anrufen?
So ist es, genau.
Correct. Wow, also hört genau hin, wir haben ganz viele Vereine, die sich noch mehr Mitglieder wünschen. Ja. Und dann würdest du was machen? Wir würden dich einladen, wahrscheinlich digital, und dann würden wir...
Genau, man muss das ein bisschen individuell betrachten. Mhm. Nicht jeder Sportverein ist wie der andere. Mhm. Also ich glaube, muss man ganz feinfühlig auch hingucken, wo liegen die Probleme. Mhm. Und dann muss man gucken, was kann ich konkret machen? Geht es hier eher darum, wirklich die PS auf die Straße zu bringen, Sachen umzusetzen? Oder geht es hier vielleicht darum, wirklich auch mit dem Ehrenamt und dem vielleicht vorhandenen Hauptamt Strukturen zu schaffen, um die Stärken zu wecken, dass Vereine das auch selber stemmen können?
Ja, und wenn ich dich jetzt in Social Media, und da erleben wir ja, also da lassen wir uns ja gegenseitig teilhaben von unseren Events, wenn ich dich da so erlebe, dann sehe ich dich aber auch in großen Hallen auf Handball-Events, was mich ja immer sehr matcht. Und du moderierst Veranstaltungen. Sind das Sportveranstaltungen, sind das IST-Institut auch? Aber was ist so deine Leidenschaft, wenn du dir was aussuchen dürftest, was du moderierst? Was ist das Liebste?
Also das Liebste ist tatsächlich Sportevents. Mhm. Da bin ich als ganz, ganz junger Mann reingerutscht, auch durch Zufall. Damals beim ersten FFC Frankfurt, das ist heute die Frauenfußballabteilung von Eintracht Frankfurt, hat man gesagt zu mir als 17-Jähriger, du, bei einer Weihnachtsfeier, wir brauchen mal jemanden, der die Boxen aufbaut. Dann habe ich die Boxen aufgebaut. Stell dich mal ans Mikrofon und erzähl mal was. Und dann fing ich da an und erzählte was. Und das gefiel dem damaligen Stadionsprecher des FFC Frankfurt so gut, dass er mich gefördert hat und gesagt hat, komm, ich führe dich jetzt ran. Ich bin schon alt genug, ich habe genug gesehen. Du wirst der zukünftige Stadionsprecher vom FFC Frankfurt. Und so bin ich mit 17 Jahren quasi in meine erste Stadionsprechertätigkeit gerutscht. Bin dann irgendwann rausgefallen. Es hat sich so ein bisschen auseinandergelebt mit dem Frauenfußball. Und viele Jahre später bin ich dann in die Volleyball-Bundesliga gekommen. Mittlerweile bin ich im Handball in der dritten Liga. Grüße an die HSG Hanau.
Sehr sogar. Das ist ganz wundervoll. Da habe ich tolle Filme gesehen von euch. Ja. Und du fieberst ja so richtig mit, ne? Also letztens habe ich ein Video gesehen, da heizt du ja die Halle nochmal richtig an, ne? Also es ist schon ja eine Aufgabe, der Moderator oder der Hallensprecher zu sein.
Also ich würde es immer so beschreiben, dass es so ein bisschen ist wie ein Dirigent. Im Prinzip versucht man, zwei Stränge zusammenzuführen. Das sportliche Geschehen, was sich, egal in welcher Sportart, eben vor einem abspielt. Und dann das Publikum, das mit seinen positiven Emotionen natürlich sehr stark auf diesen Sport einwirken kann. Und meine Aufgabe ist einfach, diese positiven Emotionen zu wecken. Das klappt hoffentlich meistens. Es klappt auch nicht immer. Ist auch völlig verständlich. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Schiedsrichter trifft eine vermeintliche Fehlentscheidung, dann hat man im ersten Moment schon mal negative Emotionen. Da muss man dann so ein bisschen gucken, wie komme ich da jetzt wieder raus und wie kann ich das wieder motivierend antreiben, nutzen, um da was Schönes draus zu machen.
Ja, du kannst, das erleben wir ja immer wieder, wer schon mal im Stadion war oder bei so einem Handballmatch oder du hast Volleyball gesagt, manchmal kochen die Emotionen ja auch extrem hoch, gerade bei Fehlentscheidungen oder Ungerechtigkeiten, die natürlich unterschiedlich bewertet werden. Gibt es da Tricks, wie ihr das wieder runterdämmt und die Leute abholt? Gibt es das? Hast du das schon mal erlebt, so eine völlige Eskalation?
Also ja, hat man schon erlebt. Mhm. Ich finde, da gehört das aber auch zu den Aufgaben eines Hallensprechers oder eines Stadionsprechers, die Integrität des Sports zu wahren. Also es gibt Werte, die sind für mich als Hallensprecher auch nicht verhandelbar.
Ja.
Man kann sich über Schiedsrichterentscheidungen aufregen, aber man wird bei mir nie erleben, dass ich in die Kerbe reinstoße und sage, so, jetzt geben wir es dem Schiedsrichter aber richtig und machen hier mal den Hexenkessel. Das ist etwas, das geht mit meinen Werten einfach nicht einher, sondern ich versuche dann schon, diese Aufregung zu nehmen und zu sagen, so, jetzt erst recht, euer Team braucht euch, ihr habt jetzt gerade einen Hänger, vielleicht ja auch nicht, je nachdem. Und jetzt machen wir was draus. Jetzt kommt unsere Minute und versucht das auch den Fokus dann von den Angegriffenen, die Schiedsrichter oder Kampfgerichte dann in dem Moment sind, wegzunehmen.
Ja. Das, was du jetzt gerade beschreibst, wenn du diese Worte so wählst, das ist das, was mich wirklich, da habe ich eine starke Hinzu-Motivation als Tanja, als Mensch, als wir uns die ersten Male gesehen haben. Was dich ja ausmacht, und das mag ich dir einfach mal sagen, das dürfen ruhig alle hören, ist, du hast ja einen ganz starken Optimismus und bist sehr gebend. Also wenn wir auf den Event sind, dann, ich weiß gar nicht, ob das stille Kommunikation zwischen dir und Thomas ist, aber du bist ja der die Fäden in den Händen hält, der im Kontakt ist, der Wünsche erfüllt im Vorfeld auf der Veranstaltung, der Bilder macht. Ne? Wenn was fehlt, dann weiß jeder, du brennst los. Ne? So, das ist ja auch sehr kraftgebend, also für mich kraftgebend, wahrscheinlich für dich auch kraftgebend. Ne?
Total, und das macht auch einen Riesenspaß. Also völlig egal jetzt, in welcher beruflichen Rolle ich mich gerade befinde. Ich liebe es einfach, wenn Sachen wachsen.
Ja.
Wenn Personen wachsen, wenn eine Gemeinschaft wächst, wenn ein Projekt wächst. Ja. Das macht mir einfach Spaß und das ist der größte Return on Energy, den man eigentlich kriegen kann.
Ja, wie wundervoll. Jetzt bist du ja im IST-Institut auch Lehrbeauftragter. Also du lehrst auch was. Was dürfen wir da, also wenn wir jetzt bei dir in eine Vorlesung oder was von dir lernen wollen, wo finden wir dich da?
Da ist es auch wieder mit dem Lego-Beutel. Mhm. Eigentlich passt hier gar nichts wirklich zusammen. Ich fange jetzt gerade meine Lehrbeauftragung an für Corporate Social Responsibility, also das Thema Nachhaltigkeit, mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gemeinsam mit Thomas Merz, der vorhin genannte Gast schon in deinem Podcast, mache ich die Wirtschaftssimulationen, Planspiele mit den Studierenden, also was sehr praxisnah ist.
Ja.
Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ich habe aber auch ein Fach, zum Beispiel Usability Management, was man auch so ganz aus der Rolle fällt. Da geht es eher um digitale Kommunikation und darum, wie kann ich Anwendungen so günstig gestalten, dass Benutzende tatsächlich ja eine Sinnstiftung oder einen Nutzen davon tragen.
Ja. Jetzt hast du Werte ja schon angesprochen. Warum IST-Institut, warum mit Studierenden, warum junge Menschen begleiten? Kannst du das beschreiben? Also könntest du ja auch direkt mit den Managern arbeiten bei deinen Qualifikationen.
Ich habe das große Glück gehabt, dass ich selbst vom IST gefördert wurde. Ich habe mein Studium an der IST selbst absolviert in Sport Business Management und das auf einem Teilstipendium, denn das muss ich, sage ich jetzt mal ein bisschen gesellschaftskritisch auch, anders hätte ich mir das als Kind aus einer Arbeiterfamilie ein Studium auch nicht zugutekommen lassen. Ja. Ich war schon im Berufsleben, ich hatte überhaupt gar keinen Zugang gehabt. Und da muss man wirklich sagen, dass die IST-Hochschule für Management und der damalige Professor Gerhard Nowak oder heutige noch Professor, der aber mich damals gefördert hat, das erkannt hat und gesagt hat, weißt du was, dir gebe ich eine Chance.
Ja, wundervoll.
Und jetzt ist es umso schöner, diese Rolle zu wechseln. Mir hat man die Chance gegeben, jetzt möchte ich Chancen geben. Und deshalb macht das doppelt so viel Spaß jetzt.
Ja. Und wenn du das erzählst, dann strahlen deine Augen und das ist wirklich was, was du auch sehr fühlst. Ja,
ja, total. So, ja, total. Ja. Ich hoffe, das kommt bei den Studierenden auch an.
Definitiv.
Hoffe ich, ja.
Ja, also meine Mentees berichten das alle und manche werden es ja auch hören. Die können ja dann mal einen Kommentar drunter schreiben. Ich bin mir ganz sicher, weil ich glaube, so viel Liebe und so viel Professionalität, wie ihr da reingibt, das kann man gar nicht spielen. Also das muss ich sagen. Und wir alle machen das ja auch mit einer großen Leidenschaft und Freude. Natürlich neben unseren sehr anspruchsvollen Jobs nebenbei. Aber ich kann das von mir immer sagen. Ich möchte einfach dazugehören, weil es einfach eine positive Grundhaltung ist. Und da nehme ich so viel von mit. Und das hat ja viel damit zu tun, wie ihr das in eurem Dreiergremium aufstellt. Ihr seid zu dritt. Wir haben Thomas angesprochen, wir haben dich angesprochen. Ihr habt noch einen dritten jungen Mann mit im Bunde.
Julian Bloxsiepen, der gemeinsam wie ich übrigens auch Menti der ersten, der allerersten Generation an der ISD-Hochschule waren. Julians Einsatz ist wesentlich höher zu bewerten als der Einsatz von Thomas und mir. Wir beide sind Hauptamtler. Julian stemmt das alles neben seiner vollen Berufstätigkeit ehrenamtlich, was er dem Programm alles gibt. Und seine Impulse sind einfach fantastisch. So ein geschätzter Kollege und Ideengeber. Also von daher ein toller, wahnsinniger Einsatz.
Ja, und das war uns ja auch ganz wichtig, ihn auch jetzt hier zu benennen, weil da kommen wir zum nächsten Thema. Ich mag mit dir über Ehrenämter mal sprechen, ne? Weil du hast eben sowas sehr Wundervolles gesagt, dass du das mit deiner Wertekultur nicht verbinden kannst, da so einen Schiedsrichter kurz mal übers Mikro zu zerreißen. Wie wichtig findest du Ehrenamt im Sport und in der Gesellschaft? Du bist ja selber jemand, der das auch praktiziert. Hat das noch eine Bedeutung? Würdest du sagen, das stirbt hier langsam aus oder gewinnt es immer mehr an Bedeutung?
Es hat eine riesige Bedeutung, allein schon, wenn man den Sport betrachtet aus der Wirtschaftlichkeit heraus. Sport ohne Ehrenamt ist überhaupt gar nicht denkbar. Die Milliarden, die an Wirtschaftskraft durch Ehrenamt erzeugt werden, die könnte der Sport überhaupt gar nicht stemmen. Also das ganze Sportsystem würde kollabieren ohne Ehrenamt. Viele sagen ja an der Stelle immer, Ehrenamt ist so auf dem aussterbenden Zweig oder Ast. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, wir müssen nur Ehrenamt anders denken. Ich glaube, Ehrenamt braucht heute einen ganz, ganz starken Sinnbezug. Also Beispiel, vor 30 Jahren ist jemand in den Verein gekommen, vielleicht in den Dorfverein. Mhm. Da war irgendwie jeder und da ist man, sage ich mal, ist das ganz böse, aus dem Verein rausgestorben irgendwann nach seinem Wirken. Heute ist es schon so, dass wir Ehrenamt eher zur Lebenssituation passend suchen. Also wir sind schon bereit, uns zu engagieren, aber wir brauchen A, einen Sinn. Wir brauchen B, etwas, das zu unserer Lebenssituation passt. Habe ich gerade eine Familie gegründet, dann kann ich nicht jede Woche Montag, Dienstag, Freitag als Trainer vielleicht am Spielfeld dran stehen. Ja. Ich kann aber sehr wohl am Samstag Kuchen backen und das mitbringen und da verkaufen zum Beispiel. Also ich glaube, Ehrenamt muss heute passgenauer laufen, aber ich glaube schon, dass Ehrenamt auch nach wie vor eine große Zukunft hat. Und auch die Jungen, die heute so in den Ehrenamtsmarkt, sage ich mal, stoßen, denen wird ja mal nachgesagt, na, die sind nicht bereit, sich zu engagieren. Das halte ich für Quatsch.
Das halten wir alle hier für Quatsch, sonst würden wir uns nicht engagieren mit jungen Menschen. Du hast es vorhin schön gesagt, als wir zusammengesessen haben, bei einem Tässchen Kaffee, da hast du gesagt, Sinn ist wichtig, wenn du mit Menschen arbeitest. Warum glaubst du, ist das immer bedeutsamer heute? Gerade bei den jungen Menschen.
Naja, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wenn wir jetzt mal hier in die wissenschaftliche Theorie denken, denken so ein bisschen an die Bedürfnispyramide, dann sind wir hier schon ganz, ganz an der Spitze der Pyramide unterwegs. Ich gehöre zu einer Generation, die nichts mehr vom Krieg weiß oder jetzt vielleicht gerade wieder lernt durch die Situation in der Ukraine und an anderen Orten. Aber ich musste mir nie um irgendwas Gedanken machen. Ne? Für mich war gesorgt, ich habe ein tolles Zuhause gehabt, ich habe viele meiner Ideen in irgendeiner Form verwirklichen können. Dann ist natürlich klar, dass je weiter ich nach oben rutsche, so in Maslows Bedürfnispyramide, desto mehr steht der Sinn im Vordergrund.
Und das finde ich auch noch spannend. Ich möchte noch mal über die Lego-Steine sprechen.
Also die sind Fluch und Segen gleichermaßen.
Die finde ich ja mega Bild. Ne? Wenn wir den Podcast nennen würden, Erfolg ist, Lego-Steine auf dem Tisch zu kippen und zu gucken, was passt. Also warum ist das dein Bild? Das finde ich ganz wundervolles Bild.
Ich glaube aus zweierlei Hinsicht. Erstens, weil mich Lego schon immer fasziniert hat. Das hat mich als Kind fasziniert. Dieses Jahr habe ich auch quasi den Facilitator-Schein gemacht für Lego Serious Play beispielsweise. Also ich hatte irgendwie immer einen Bezug zu Lego. Aber ich finde, das passt auch so wunderbar auf meinen Lebenslauf. Wer jetzt auf LinkedIn meinen Lebenslauf stalkt, der wird sagen, da passt überhaupt nichts zu gar nichts zusammen. Und wieso ist er Lehrbeauftragter für das? Das spiegelt sich doch irgendwie gar nicht so wider da. Und ich glaube, deshalb ist dieses Sinnbild Lego so zutreffend, aber eben auch Fluch und Segen gleichermaßen. Denn Ich habe mich viele Jahre damit total schwer getan, vor diesen ganzen Steinen zu sitzen und zu sagen, okay, du kannst jetzt das, du kannst ein bisschen Software, du kannst ein bisschen dies, eigentlich hast du im Sport studiert, du hast im Luftverkehr gelernt, du hast eine journalistische Ausbildung, du hast ein Stimmtraining, aber wie geht das jetzt zusammen? Mhm. Und ich glaube, die große Lektion für mich war, es einfach gehen zu lassen. Mhm. Lass die Lego-Steine bunt sein. Versuch nicht zu sortieren, nur die blauen auf eine Seite, die gelben auf andere Seite, sondern versuch sie einfach bunt zu lassen und versuch aus dem Bunten was zu machen, auch wenn es am Anfang total kantig und überhaupt nicht fertig aussieht. Ja. Aber lass es einfach zu. Das war so die Lektion für mich.
Okay. Und wenn wir jetzt so zusammensitzen oder unsere anderen treffen, dann hast du uns ja eben auch und dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank teilhaben lassen, schon in der Einleitung und hast gesagt, du pass auf, da waren auch Momente dabei, ja, da ging es mir mal nicht so gut und da musste ich mich wieder rausholen. Was glaubst du, wie entscheidend ist das für so eine Erfolgsgeschichte, für die eigene Geschichte?
Also siehst du, das sind auf jeden Fall Dinge, die einen ständig begleiten, weil, und das ist jetzt einfach ein medizinischer Fakt, ein Restrisiko zur Wiedererkrankung immer besteht. Das heißt, wenn man eine Depressionserfahrung mal hatte, glaube ich, bleibt einem das immer im Hinterkopf. Und auch das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil man dann mit einer anderen Vorsicht auch an sein eigenes mentales Ich rangeht und seine Grenzen vielleicht auch wesentlich besser kennt.
Was wir im Berufsalltag immer mehr auch erleben, ob jetzt in den eigenen Teams, in anderen Teams, durch unser Kompetenzzentrum erleben wir ja viele Teams, ist auch, dass viele, viele Menschen, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, so an so Grenzen kommen. So, also was wir immer wieder hören im Coaching, in den Teamtrainings, in allen Trainings ist, es wird immer mehr, es wird immer schneller. Und es wird immer anspruchsvoller. Was sagst du dazu aus deinen Qualifikationen, wenn jetzt so ein junger Mensch zu dir kommt? Die erlebe ich alle sehr, sehr engagiert. Also da gucken wir schon ganz oft drauf und sagen, schlaf auch mal. Ne? Wir schlafen auch mal, also schlafen ist auch mal wichtig. Du musst auch mal einen Tag nichts machen in der Woche. Wir begleiten die ja schon sehr in der Anleitung, auch Ruhe einzunehmen. Aber was würdest du einem jungen Menschen heute empfehlen, wenn er so in einen neuen Job kommt und um ihn herum sind ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, es ist so viel, es wird immer mehr, können wir mal eine Pause machen? So dieses Clean Desk gibt es ja nicht mehr. Wie würdest du das einschätzen?
Das ist etwas, mit dem ich selber gekämpft habe zu Beginn meiner Berufstätigkeit. Ich habe mal für eine Airline gearbeitet mit einem großen Kranich und fand, wie ich da in diesen Konzern kam, alles super. Es war für mich Hochglanz, das war aufregend, das war toll. Und um mich herum waren ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, vor 30 Jahren war alles besser. So. Und dann stand ich da als junger Mann und habe das erstmal überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, hier ist es erstmal wichtig zu sehen, dass die Berufswelt einfach konstant einem Wandel unterliegt. Warum tut dieser Wandel jetzt gerade so weh? Ja. Weil wir uns viele Jahre diesem Wandel in der Berufswelt auch so ein bisschen versperrt haben. Wir Deutschen sind Gewohnheitstiere. Wir lieben es, wenn Dinge so sind, wie sie bleiben. Und das fällt uns über die Füße einfach gerade. Ja. Und deshalb wird dieser Wandels- oder Change-Druck gerade so groß. Hier ist es einfach wichtig, glaube ich, die Perspektive zu weiten, verstehen, wo kommen diese Ängste her? Wie gehe ich mit diesen Ängsten um? Und wie kann ich diese Menschen vielleicht auch einladen, zu sagen, weißt du was, ich nehme dich jetzt mal an die Hand und wir probieren das jetzt mal beide zusammen. Schön. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was viele Hürden in der Veränderung auch schon abbaut.
Schön, ja. Ein wunderbares Bild, ich bin dir sehr dankbar, ja. Was würdest du Menschen jetzt so, ich meine, du hast es gerade noch mal gesagt, was hast du gemacht bei der Fluggesellschaft mit dem großen Kranich? Welche Position war das?
Du, ich saß viele Jahre für den großen Kranich am Schalter, am Check-in und war wirklich tief im Passagierverkehr unterwegs.
Also on point, ja, schön. Okay, und da hast du ja auch alles erlebt, ne?
Der Flughafen ist wie eine kleine Stadt, da erlebt man alles. Von schönen Momenten über Liebe, Hass, Trauer, also die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen. Ja, bis hin zu, es sterben Menschen an Flughäfen. Also da ist wirklich alles da.
Alles erlebt so. Ja. Und jetzt, wenn du das so beschreibst, du beschreibst ja das Leben. Alle diese Emotionen gehören ja mit zum Leben. Und unser Podcast heißt ja, ich bin da mal erfolgreich. wenn du dich festlegen müsstest, was war dein größter Erfolg?
Das ist eine Frage, mit der ich mich sehr schwer tue. Mhm. Erstens, weil ich glaube, man muss die multidimensional denken, mhm. diese Frage. Also Erfolg wird von vielen Menschen total persönlich bezogen. Also da endet der Horizont quasi um diese Menschen drumherum. Ja. Dann kann man natürlich sagen, Erfolg ist, wenn ich gewisse Ziele erreicht habe oder ich wurde ausgezeichnet oder ähnliches. Ich habe schon gesagt, mit meinen Legosteinen, die zeugen eigentlich davon, dass ich immer nicht erfolgreich war. Also die Legosteine waren von Beginn an da, aber dann habe ich das erste Modell gebaut. Mhm. Mein allererstes Modell war tatsächlich schon mal eine Selbstständigkeit, mit der bin ich gnadenlos in die Insolvenz gerauscht. Mhm. Ja, also habe als früher junger Mensch schon mir Türen selbst versperrt. Also dieses Lego-Modell hat nicht funktioniert. Dann bin ich in den Luftverkehr. Da habe ich auch ganz viel gebaut, auch lange Jahre gebaut. Aber irgendwie passten die Steine am Ende doch nicht zusammen. Und irgendwie wurde das Modell nicht größer. Es ist immer irgendwie auseinandergefallen. Mhm. Und dann reißt man das Modell wieder ein. Also ich selbst bezeichne mich nicht als erfolgreicher Mensch jetzt in meiner persönlichen Sphäre, weil vielleicht ist mein Erfolg einfach dieser konstante Wandel. Also ich musste mich irgendwie immer neu erfinden, aber ich war nie da, wo ich eigentlich hin wollte. Betrachtet man die Sphäre ein bisschen offener und sieht sie gesellschaftlich, dann würde ich auch nicht sagen, dass ich ein erfolgreicher Mensch bin, denn ich finde, wir als Gesellschaft können jetzt, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen dystopisch an, ne? Aber glaube ich nicht sagen, dass die Menschheit oder alles um uns herum in einem Top-Zustand ist. Ja, dazu haben wir einfach zu viele Probleme. Also ich tue mich mit diesem Erfolgsbegriff so ein bisschen schwer. Ich glaube, was mir immer Kraft gibt, und das ist vielleicht mein wahrer und wichtiger Erfolg, ist, wenn ich sehe, dass ich etwas zum Positiven beeinflussen kann in meinem Umfeld, dann sind das, glaube ich, die kleinen Erfolge, von denen ich zehre.
Du sprichst eins meiner Lieblingsthemen an. Umfeld, wie wichtig ist Umfeld für dich?
Jetzt kommt eine schizophrene Antwort. Ja, Achtung, super. Bitte festhalten. Ne? Also auch da werden die Hörerinnen und Hörer wieder sagen, Moment, das passt ja auch gar nicht zusammen. Ne? Für jemanden, der extrovertiert, sage ich mal, am Mikrofon steht. Ich bin ein relativ zurückgezogener Mensch. Also ich habe keinen großen Freundeskreis. Ich kenne viele Menschen, aber die wirklich sehr eng sind mit mir, kann ich an einer Hand abzählen. Ich habe einen ganz wunderbaren Freund, mit dem ich ganz intime geistige und körperliche Momente teile. Und das ist im Prinzip auch schon mein Umfeld. Ja. Also ich bin ein Mensch, der sich, und das konnte ich als Kind auch schon, mit seinen Legosteinen noch super alleine beschäftigen konnte eine ganze Zeit lang und nicht immer Menschen um sich herum brauchte.
Und das weiß ich gar nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber ich habe, das ist ein Gefühl, ne? Können das immer weniger? Sind immer mehr im Außen oder sehen wir die nicht mehr, die gerne auch für sich sind im Inneren, leben die zurückgezogen? Ich bin da so.
Boah, ich finde das eine total berechtigte Frage. Ich glaube, durch diese digitale Revolution, die wir im letzten Jahrzehnt auch durchgemacht haben, ist auch dieser Begriff des Umfeldes verschwimmt total mehr. Genau. Für manche Kids ist heute Umfeld tatsächlich auch der gleichaltrige Freund, der aber in Kalifornien gerade an irgendeiner Schule ist, mit dem ich halt die ganze Zeit chatte. Ja. Das wäre für mich jetzt kein Umfeld, sondern eine digitale Freundschaft oder ähnliches. Also ich glaube, der Begriff ist total schwierig zu definieren.
Ja. Und ich bin dir so dankbar, denn was wir ja lieben, Martin und ich, sind ja viele Definitionen von Erfolg zu sammeln. Und ich glaube, wir haben noch nie in dieser Podcast-Serie die gleiche Antwort bekommen. Und das, finde ich, ist auch ein großer Aha-Moment, wenn man mal alle Podcasts was wir natürlich empfehlen, wenn man sich mal alles angehört hat. Jeder hat seine eigene Geschichte und das macht es aus. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist ja auch die Vielfalt, die ja letztendlich, wenn man das jetzt wieder auf Unternehmensgeschichten oder Organisationsgeschichten herunterbricht, das ist ja genau das, was Erfolg schafft. Auch diese Vielfalt, diese Diversität, einfach auch unterschiedliche Erfahrungen, Werte miteinander zu kombinieren und daraus was wachsen zu lassen.
Ja, das, was du ja auch lebst und auch heute hier mit uns teilst, ist auch die Geschichten, die zu Erfolg dazugehören. Das ist, wenn mal was misslingt oder nicht funktioniert. Du hast auch gerade angesprochen, du hattest eine Selbstständigkeit, die ist in die Insolvenz gegangen. Hast du dich immer selber da wieder rausgezogen? Gab es Menschen, die an dir gezogen haben? Hast du da einen Tipp, wenn es mal nicht so rund läuft? Dann nimmst du deine Legosteine und mischst sie neu? Oder wie gehst du damit vom Mindset her um?
Also ich tatsächlich in meinen Anfangsjahren, und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich ein Mensch bin, der extrem viel selbst zweifelt auch, habe ich mich auch gerne erstmal so ein bisschen in das zerstörte Modell wieder verloren. Ne? Also so ein bisschen gesagt, so das Modell ist jetzt zerhauen und das bleibt jetzt auch erstmal so zerhauen, wie es da ist. Weil was Neues anfangen, dann wird es eh wieder nur zerhauen. Mhm. Also ich brauchte immer so eine kleine Sekunde, bis ich dann selber wieder die Steine mir hingelegt habe und gesagt habe, okay, sind ja eigentlich ganz bunte Steine, sind ja eigentlich auch ganz hübsche dabei und da könnte ich doch jetzt mal eine ganz andere Struktur draus machen. Ich bin ein Mensch, der das viel mit sich selber ausmacht, der eben aber auch in Situationen, also auch Hilfe brauchte, ne? Auch externe Hilfe brauchte und die auch gerne annimmt mittlerweile. Es war am Anfang eine ganz, ganz große, selber ein Stigma, sich einzugestehen, gerade auch als Mann. Also ich habe ja gesagt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater hat immer gesagt, Junge, heul nicht. Ne? Einer, so ein klassischer Satz, den meint er nicht böse.
Nein.
Aber da wurde ich stark von geprägt und Emotionen auch zuzulassen und zu sagen, okay, Emotionen sind jetzt so schwierig oder so eine Hürde für einen selbst, dass man Hilfe braucht, auch von außen, war für mich eine große Überwindung.
Ja. Und heute sagst du, gut, dass es das gibt.
Total.
Ja.
Und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Hilfe heißt ja auch nicht immer gleich Psychologe. Ne? Nee. Also viele assoziieren immer bei mentalen Schwierigkeiten, greife gleich zur Ultima Ratio, aber da sind ja noch ganz, ganz viele andere Stufen dazwischen. Aber selbst auch zu einem Psychologen oder zur Einweisung zu greifen, halte ich für absolut menschlich und in Ordnung und in gewissen Situationen total wichtig.
Ja, also wir dürfen nach Hilfe fragen oder darum bitten, wenn wir es fühlen, ja?
Ja, und total, man darf sich, glaube ich, und das ist etwas, da scheitere ich häufig. Ich bin jetzt auch nicht gerade uneloquent, sage ich mal. Ich kann vor Menschen reden, aber wie es in mir drin aussieht, also in meiner zweiten großen depressiven Episode habe ich vor über 10.000 Menschen das Volleyball-Pokalfinale, das Deutsche, moderiert. Das hat mir kein Mensch angesehen, dass ich heulend im Hotelzimmer noch eine Stunde vorher lag. Von daher, man muss Hilfe auch artikulieren können. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen echt schwierig. Ja, und da kann ich nur animieren zu.
Wow. Ich weiß, dass das auch ein Geschenk ist, denn desto normaler wir auch damit umgehen, dass das auch Teil des Lebens sein kann, ob organisch ausgelöst, ob durch ein Lebensereignis ausgelöst, das ist ja völlig gleich. Es ist halt Teil eines Lebens und wenn wir da hinkommen, dürfen wir Hilfe annehmen. Ja, so. Was sagst du denn, wenn jemand jetzt sowas Ähnliches hat und sagt, nee, jetzt voll nicht und beruhig dich mal und gleich geht's wieder weiter? Braucht man jemanden, der einen stupst oder geht man irgendwo hin, wo keiner einen kennt oder wie würdest du das empfehlen?
Ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man Person ist, die von außen auf ein Geschehen guckt. Denn erstens weiß man gar nicht, vielleicht hat die Person schon Hilfe und ist versorgt. Will die Person überhaupt Hilfe oder ist sie in einem Stadium, wo sie sagt, das muss ich mit mir selber ausmachen? Das ist auch ein gutes Menschenrecht, das zu tun. Also ich finde das ganz, ganz schwierig. Am besten ist, glaube ich, immer tatsächlich die betroffene Person auch darauf anzusprechen. Genau. Du, ich habe wahrgenommen, das und das fühle ich gerade oder das strahlst du aus. Kann ich helfen oder soll ich dich eher in Ruhe lassen?
Genau. Ja. Und dann das aber auch akzeptieren, was es als Antwort gibt, das finden wir immer ganz wichtig.
Ja, das ist, glaube ich, gerade für Familienangehörige jetzt auch extrem schwer, weil man mit diesem Leid vielleicht auch häufiger konfrontiert ist, aber das muss man tatsächlich dann auch akzeptieren.
Ja. Wo holst du deine große Resilienz her, die du ausstrahlst?
Ja, das ist wieder die Frage, habe ich diese Resilienz tatsächlich oder guckt man jetzt hier in eine Fassade oder hört man die Fassade jetzt hier im Podcast? Ich glaube, Erfahrung stärkt Resilienz. Also wenn man immer wieder dieses Lego-Modell neu aufgebaut hat, dann kennt man die Situation schon, das sorgt für Resilienz auf jeden Fall. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht erstmal mit ganz vielen Fragezeichen dann vor den Steinen wieder sitzt und fragt, schon wieder neu aufbauen oder wie mache ich das jetzt oder soll es eine ganz andere Struktur sein? Also ich finde, diese Fragen darf man auch zulassen, im Rahmen des Resilienztrainings auch. Ansonsten hilft es, glaube ich, einfach auch, sich ein bisschen mit möglichen Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was mich gerade auch so ein bisschen beschäftigt, sich einfach mal Sachen vorzustellen, wie könnte das denn in 3-4 Jahren aussehen? Und wenn man sich diese Szenarien ein bisschen vorstrukturiert und gedanklich auch mal durchspielt, dann stellt man fest, dann ist man auf vieles sogar schon vorbereitet.
Ja, ja. Ja, da ist so viel Wahres dran, ja. Als Mentaltrainerin finde ich das natürlich mega, in die Zukunft zu blicken und sich daran hochzuziehen. Und wenn wir mit dir in die Zukunft blicken, was steht an so in der nächsten Zeit?
Also ein Thema, was bei mir tatsächlich so ein bisschen auf die Seele drückt gerade, ist das Thema Promotion. Denn wenn man in Hochschulen, sage ich mal, über die normale freiberufliche Lehrbeauftragung möchte, dann kommt man da nicht drum rum. Ist mit Sicherheit das Thema, was mich in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Ja. Von daher.
Hast du schon ein Thema für dich gefunden?
Ich habe ein Thema, scheitere Arbeit, das sage ich auch ganz offen, weil es so speziell ist, regelmäßig bei Anfragen. Von daher könnte es auch da wieder sein, dass eigentlich das Lego-Werk, was ich relativ schön finde, dann doch nochmal umbauen muss.
Okay, aber das Ziel zu promovieren, das steht?
Das steht.
Das steht. Ja. Und das ohne Wenn und Aber.
Ja, weil das ist der letzte Baustein. Ich habe so viel Spaß jetzt an der Lehre und ich glaube, das spürt man auch. Und also ich würde es selber, es würde sich falsch anfühlen, wenn ich sage, das möchte ich jetzt nicht.
Nee, es würde sich für mich auch falsch anfühlen, wenn du es nicht tust.
Ja, aber trotzdem spannend. Ne? Ich bin ja eigentlich total spät auf den akademischen Weg erst gegangen. Ne? Ich habe angefangen zu studieren mit 32. Ja. Ja, jetzt bin ich 43. Dann nochmal zu sagen, zu promovieren, schreckt auch viele Professoren ab, muss man auch sagen.
Ne? Okay, aber du bleibst dabei.
Ich bleib stur.
Ja, sehr gut. Wenn es dann erledigt ist, kommst du wieder und wir reden über das Thema. Was wir heute noch nicht verraten können.
Genau, was wir noch nicht verraten können.
Das ist ganz wichtig und das ist auch gut so, ne? Das ist auch gut so. Wir haben eine Lieblingsfrage, so, die stellen wir immer kurz vor Ende, weil wir lieben die Frage so, denn das ist die Frage, also es würde so eine kleine Fee vorbeikommen und du dürftest dir was wünschen, was wäre das? Alles ist erlaubt.
Die Frage ist dahingehend schwer, weil ich auch wieder so Klischee-Antworten jetzt habe. Also ich glaube, das hört sich jetzt so ein bisschen abgetroschen an, wenn ich sage, ich glaube, wenn ich mir was wünschen würde, wäre es Weltfrieden, weil ich glaube, Dringenderes sehe ich gerade nicht. Ich glaube, das ist der Schlüssel, auch die anderen gesellschaftlichen Probleme zu lösen.
Ja, ja. Und das ist völlig okay und das zeigt ja einmal mehr, wie wundervoll du bist, dass du dir Weltfrieden wünschst und nicht zuerst, ich brauche einen Professor, mit dem ich promovieren kann, weil das wäre ja wieder für dich und du bist halt sehr in der, ja, für uns alle da. Und das zieht sich ja durch die ganze Geschichte durch. Ne? Darf ich das mal sehr persönlich fragen? Also du bist ja jemand, der viel gibt in das System rein. Hast du das Gefühl, dass du auch viel zurückbekommst? Oder ist das gar keine Erwartung von dir?
Doch, ich kriege viel zurück, aber nicht in materiellem Fluss. Nee. Das war mir auch nie wichtig, aber auf der emotionalen Ebene.
Ja.
Also wenn ich beispielsweise sehe, dass eine Bachelorstudierende, die ich betreut habe in ihrer Abschlussarbeit, eine sagenhafte 1-0 hinlegt, dann gibt mir das einfach so ein tolles Gefühl, weil ich merke, diese Person ist wirklich gewachsen. Sie hat unfassbar viel gestemmt in diesen 3 Monaten, die ihr zur Verfügung standen und macht dann so eine tolle Arbeit daraus. Das ist das, was ich mit Wachstum meine. Ja. Also auch die kleinen Erfolge sind einfach Antrieb, um weiterzumachen.
Ich könnte noch 1 Stunde, 2 Stunden oder 3, jetzt dreht er schon wieder durch mit seinen Händen, aber was soll ich dazu sagen? Nein, also wir sehen uns wieder, das musst du mir einfach versprechen.
Das verspreche ich dir
weil
gerne.
Weil ich brauche ja auch was Schönes für die Zukunft und das mag ich dir sagen. Ich glaube, dass das hier ein ganz, ganz wertvoller Podcast ist für Menschen, die sich in irgendeinem Thema, was wir heute angerissen haben, irgendwie wiederfinden, wenn du redest so optimistisch und auch lösungsorientiert darüber und auch deine Antwort, dass wenn wir für uns meinen, wir sind im Erfolg und uns umgucken, laufen auch viele Sachen gerade nicht gut. Das ist auch das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise, was dich sehr erfüllt. Daraus machen wir einen eigenen Podcast, das wird super. und deshalb habe ich zum Schluss wirklich nur ein Wunsch, bleib gesund und bleib uns lange erhalten und misch dich immer wieder ein. Und wenn du gute Ideen hast, sind wir immer, immer dankbar. Und wenn das jetzt Menschen hören und sagen, boah, ich hätte aber jetzt noch Fragen an ihn. Wir verlinken alles, was wir von dir haben, weil ich finde definitiv, dass du einer der wertvollsten Gesprächspartner bist, die ich in meinem Leben habe. Und dafür mag ich 1000 Dank sagen. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ganz lieben Dank.
Thank you.
Ihr Lieben, zum Schluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. Bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss und ja, bleibt im Fokus und damit erfolgreich. Eure Tanja.